Das war immer diese Erwartungshaltung.
Ja, ja.
Nämlich halt Worst Case, dann Antibiotika, so
genau.
Auf die Art, ne?
Ja, genau, ja, genau. Oder das ist dann, ja, jetzt hilft mir wirklich nichts mehr, jetzt brauche ich ein genau. Antibiotikum. Ja. Und dann, also ich diskutiere, also täglich, ja, diskutiere, also ich mache nicht jeden Tag bei uns die Infektsprechstunde, Gott sei Dank, weil das ist echt anstrengend. Aber wenn ich es mache, dann diskutiere ich pro Mal mindestens einmal, dass es keinen Grund für ein Antibiotikum gibt.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Talk. Ich bin hier heute wieder mit Pascal am Start und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, was wir eigentlich ja für letzte Folge noch geplant hatten, was aber dann zeitlich ein bisschen eskaliert ist, nämlich das Q&A. Wir haben ein paar Fragen von euch erhalten über sämtliche Plattformen, sei es jetzt Insta-Sticker, sei es direkt mal über Spotify oder auch aus dem persönlichen Umfeld, und auf die Fragen wollen wir heute ein bisschen eingehen.
Ja, Servus auch von mir. Ich bin auch wieder mit am Start und freue mich auf die Fragen. Ja, als kleine Ergänzung zur letzten Folge hängen wir das jetzt dran. Ja.
Genau, also und da vielleicht auch, bevor wir loslegen für zukünftige Folgen, also immer gern raus mit Fragen. Wenn sich da was ansammelt von Zeit zu Zeit, dann können wir sowas natürlich auch irgendwann wieder machen. Und wenn es euch natürlich oder für euch interessant ist, sagen wir mal so. Genau, ansonsten würde ich jetzt einfach anfangen. Ich stelle mal die Frage raus.
Ja, ja, ja.
Ich zitiere mehr oder weniger immer die Fragen, wie sie uns gestellt wurden. Genau, und wir fangen an mit der ersten Frage zum Thema Schlaf. Wir hatten, glaube ich, es war sogar, glaube ich, die allererste Folge Morbus 21. Jahrhundert. Da hatten wir mal ganz kurz Thema Schlaf geteasert und auch mal erwähnt, dass es auch nicht so normal ist, wenn man denkt, dass man nicht durchschläft. Und daraufhin wurde die Frage gestellt, zum Thema Schlaf eben nicht durchschlafen ist normal, Fragezeichen. Das wurde nur in dem Podcast eben thematisiert, ob wir da nochmal drauf eingehen könnten, kurz.
Ja, also im Prinzip, ja, der Schlaf hat sich in der ganzen Zeit, seitdem es uns gibt, relativ viel gewandelt. Und ich denke, ich habe es damals auch gesagt, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber dieses Effizienzschlafen, sage ich mal, was wir jetzt betreiben, ja, dass wir quasi ins Bett gehen wollen, einschlafen, 6 bis 8 Stunden effizient durchschlafen, um dann wieder weiterzumachen, ist wahrscheinlich nicht das von der Natur vorgesehene oder das, was wir zumindest über Jahrhunderte, Jahrtausende so betrieben haben. Das kam so mit der Industrialisierung, wo quasi auch die Arbeitskraft effizienter gebündelt werden musste und man ein bisschen sich entfernt hat von dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter, mit Nachtschichten und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich ein Punkt und ja, genau, also das war wahrscheinlich nicht immer so, dass wir durchgeschlafen haben. Eher war es so, dass wir, also der Schlaf ist in Zyklen gegliedert, in verschiedene Schlafphasen, von Einschlafphase, leichter Schlaf, Tiefschlaf und dann kommt diese REM-Schlafphase, von der man bestimmt schon gehört hat. REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist höchstwahrscheinlich die Phase, in der man träumt. Ist auch ganz interessant. Da ist quasi eine Blockade in unserem Mittelstammhirn, wird dann da quasi eingeschoben, dass wir uns in der Phase nicht bewegen können. Ja? Wahrscheinlich, weil dass wir uns quasi bei Träumen nicht verletzen, ja, und da gibt es dann quasi einen Block, ja, da wird dann quasi ein Nerven, eine Schaltstelle einfach geblockt, dass wir uns dann nicht bewegen können, außer die Augen.
Also.
Ja, genau, und dann sind wir da paralysiert, ja. Und solche, diese Phasen, die eine Phase geht in die andere über und so weiter, da haben wir mehrere in der Nacht, ja, je nachdem, wie lang wir schlafen, wie effizient wir schlafen, und zwischen diesen Phasen wachen wir immer wieder auf, ja, also 10 bis, also da kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber so ungefähr 10 bis 30 Mal bestimmt, ja.
Das ist ja normal immer nach dem Tiefschlaf, oder?
Genau, ja. Genau, kommt eine kurze Aufwachphase und alles, was so unter, also was für wenige Sekunden oder sogar bis zu einer Minute andauert, nullt x't unser Gehirn quasi aus, da erinnert man sich in der Regel nicht dran. Ja, und alles, was so ein bisschen länger ist, ist dann so ein bisschen, wird vielleicht als unruhiger Schlaf empfunden und so weiter. Und das ist im Prinzip auch so ein passiver Hinweis darauf, dass wir quasi nicht für dieses starre Einschlafen, Durchschlafen, Aufwachen gemacht sind, weil unser Schlafzyklus funktioniert eben so nicht. Ja. Abgesehen davon, dass es auch, sag ich mal, historisch bedingt so war, ja, wenn man es jetzt mal ganz übertreiben will, die Leute mussten irgendwie gucken nach dem Feuer, mussten nach den Viechern gucken, mussten, was weiß der Teufel, irgendwas machen, ja. Die haben alle in Gemeinschaftszimmern geschlafen, in großen Räumen mit 20, 30 Leuten. Vielleicht haben sich zwei getroffen, haben noch was ganz anderes gemacht, wenn sie nachts aufgewacht sind, ja. Es kommt später vielleicht nochmal.
Kommen wir später drauf zurück.
Ja, kommt später drauf zurück. Ja, und so kam das, ja. Und wie gesagt, weshalb ich das auch gesagt habe, ist eben, dass das auch sowas wie ähnlich in der letzten Folge schon erwähnt, einfach mal krank sein und dem Körper Zeit geben, nicht in unser modernes Gesellschaftsbild passt. Ja? Wir wollen effizient sein, wir wollen Effizienzmaschinen sein, wir wollen effizient schlafen. Und witzigerweise ist dieses starre Festhalten an einem effizienten Schlaf der erste Schritt in die Schlaflosigkeit, ja? den schlechten Schlaf. Ja? Ja, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke, ich kann ruhigen Gewissens ein Buch empfehlen, wenn es jemanden interessiert, da genauer einzusteigen. Das Buch ist von einem Schlafwissenschaftler, der in Deutschland relativ bekannt ist. Das Buch habe ich auch selber gelesen und deswegen kann ich es ruhigen Gewissens empfehlen. Und es nennt sich Die schlaflose Gesellschaft von Hans-Günther Wes. Steht es nochmal ein bisschen detaillierter drin. Ist vielleicht ein ganz gutes Ding, wenn sich jemand damit genauer befassen will. Ja, ist definitiv wert, seinem Schlaf ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Das Definitive.
Genau, ich hoffe, damit habe ich es einigermaßen beantwortet.
Ja, ich denke, das trifft schon mal ganz gut. Ja.
Ja.
Ich denke, eine detailliertere Schlaffolge hatten wir irgendwann mal angepeilt noch
Ja, auf jeden
zu
Fall.
dem Thema. Dementsprechend, ja, belassen wir es jetzt mal erst in erster Linie dabei. Dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Ich nenne sie mal wirklich aufs Wort.
Zitiere sie mal
Ich
wörtlich.
zitiere sie mal wörtlich, weil wir gehen ein bisschen davon aus, dass derjenige, der sie gestellt hat, dass wir nicht drauf eingehen werden.
Ja.
Und zwar, die Frage lautet: Ist es von Nachteil, vor dem Training den Aal zu laxen?
Ja, auch die Frage wollen wir natürlich beantworten.
Ja,
Ja.
so wissenschaftlich fundiert wie
Wissenschaftlich
möglich.
fundiert, ja. Ich habe das mal uminterpretiert und das ist ja tatsächlich eine Frage, die immer mal auftaucht, ist irgendwie Sex oder sexuelle Aktivität vorm Sport vorteilig oder nachteilig irgendwie.
Gerade auch bei Wettkampfsportlern ist das ja auch immer wieder ein Thema, ne? Ja.
Genau, genau. Ja, irgendwie so dieses klassische Ehefrauen aus dem Hotel verbannen und so Sachen irgendwie,
Genau.
ja. Tatsächlich ist es so, dass das sehr schlecht erforscht ist. Ja, ich meine, erstens ist das Studiendesign bestimmt schwierig und eine Vergleichbarkeit herzustellen auch. Aber es gibt Studien oder Untersuchungen, die wurden gemacht. Und allerdings, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nur für den Profisportbereich. Ja, also für die Profis, wo es um, sage ich mal, wenig Differenz zwischen dem ersten und dem letzten geht, ja, wo es wirklich um die Top 1% geht. Für die ist es untersucht und der Umkehrschluss ist wahrscheinlich, dass es so auf dem Amateurniveau keine wirkliche Relevanz hat. So, ja. Allerdings, ja, und noch ein wichtiger Punkt ist, für Frauen ist es übrigens schlecht untersucht. Ja, das ist so ein generelles Ding, die Gleichberechtigung ist in Studien und in der Medizin noch so ein bisschen hinten dran. Ja, für Frauen sind viele Dinge schlechter untersucht und eben auch, ob Sex vorteilig oder nachteilig ist, vor einem Wettkampf oder vor Sport. Genau. Es gibt alle interessanterweise wohl Unterschiede, also es kommt auf die Sportart an, ja, die man betreibt. Und für Konzentrationssportarten, das heißt so Bogenschießen und ja, Pistole schießen oder solche Sachen, ja, so Konzentrationssportarten, da ist es wohl von Vorteil, ja. Nun weiß ich, denke ich, ziemlich genau, dass der die Frage gestellt hat, keine der Sportarten betreibt. denn für andere Schnellkraftsportarten, wie zum Beispiel so Sprint, Kugelstoßen, solche Sachen, wohl auch für Kampfsport, ist es wohl eher nachteilig. Ja, aber
Also.
alles eher wohl eher und so, also nicht so genau. Und ich denke, das ist so ein bisschen wie mit allem, ja, wenn man nur fest genug dran glaubt, dann ist weder, also ist das eine gut oder das andere, ja, je nachdem, wie man es, wie es besser ist. Generell ist es rein wissenschaftlich oder so, sage ich mal, medizinisch natürlich so, dass bei Männern wie bei Frauen gleich, die Lust auf Sex durch regelmäßigen Sport natürlich theoretisch ansteigt, ja, aufgrund von dem höheren Testosteronspiegel, den auch die Mädels haben dann, ja. Also generell ist es so die Annahme oder ja, dass es eben generell mehr Lust macht, sage ich mal, wenn man regelmäßig Sport macht, weil man einfach mehr Testosteron hat, ja. Genau, so viel dazu. Den Lachsaalen weiß ich jetzt nicht. Oder den Ölen oder was, ich weiß gar nicht mehr.
Den Aalachsen.
Den Aalachsen, Entschuldigung, ja, wir wollen schon genau bleiben. Ja, dazu kann ich jetzt, habe ich keine Studie gefunden, ja. Genau, aber ich hoffe, das hilft schon weiter, ja.
Ich denke schon. Ja. Gut. Dann kommen wir zu Frage Nummer 3. Und zwar ging es da um das Thema Schienbeinkantensyndrom. Und die Frage, also derjenige, der das gestellt hat oder diejenige, hat scheinbar schon länger Probleme mit dem Schienbeinkantensyndrom, hat schon sämtliche Sachen versucht. Hier ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn wir drauf eingehen, wir können da nicht richtige Empfehlung geben, weil das ist aber eben individuell, wir wissen noch nicht, was wurde bereits da gemacht oder versucht, aber scheinbar wurde schon viel getestet sozusagen und deshalb wurde erwünscht, dass wir mal darauf eingehen.
Ja, das ist wieder der routinemäßige Punkt, wo wir erwähnen, dass wir keine Sprechstunde machen, ja, sondern nur gesundheitliche Aufklärung, aber vielleicht hilft's. Das heißt, in dem Falle ist natürlich die Empfehlung, als erstes eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen und sich da medizinischen Rat zu holen. Ja. Aber generell ist es so, also dieses Schienbeinkantensyndrom ist wohl meist durch eine muskuläre Überlastung bedingt von der Muskulatur, die meist am mittleren Schienbein ansetzt. Ja, also so knapp unterhalb der Kniescheibe mittig. Und die Muskulatur ist dann überlastet. Und diese Muskulatur setzt mitunter direkt eben an der Schienbeinkante, also an dem Knochen an. Und wenn die überlastet ist, zieht die auch an der Knochenhaut. Ja. Und die Knochenhaut ist extrem schmerzempfindlich, ja, also der Knochen selber gar nicht, das ist so ein bisschen wie mit Gehirn und Hirnhaut, Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren, die Hirnhaut eben schon und bei der Knochenhaut ist es auch so und das ist wohl ein ganz krasser Schmerz, dieser Knochenhautschmerz und ich denke auch, dass das mit ein Grund ist, wieso das häufig so eine never-ending story ist und wieso man da relativ lange dran leiden kann, weil wenn es da zu kleinen Ödemen, also Flüssigkeitsansammlungen, Entzündungen kommt und so weiter, dann, wenn die einmal drin sind, dann tut es einfach weh.
Ja. Du kannst halt in vielen Fällen nicht richtig schonen, weil wenn man allein geht,
genau,
ist das Ganze aktiv irgendwo, ne?
Genau, genau. Deswegen sind auch häufig, habe ich rausgefunden, Läufer eben oder auch Soldaten. Bei Soldaten ist es auch so eine typische Marschgeschichte, ne? Oder auch Tänzerinnen oder Tänzer sind wohl häufig betroffen, ja, weil das wohl die Muskelgruppen sind, die da auch sehr belastet werden. Ja, ich bin jetzt nicht so der Tänzer, ja, aber
ja, allein aus dem Thema Laufbereich, egal ob es jetzt was es ist, da habe ich in meiner Laufbahn auch schon viel in Anführungszeichen Patienten gehabt, die damit halt Probleme hatten. Ne?
Ja, und tatsächlich, wenn man nachliest, steht schon drin, und das will schon was heißen, ja, dass die Therapie wohl häufig frustran ist, ja. Also das ist bekannt, dass das schwierig ist. Und es gibt ja, und deswegen ist auch ein Grund, wieso ich gerne auf so prinzipiell grundlegend die Frage eingehe. Es gibt nämlich, ist ja nicht das einzige Problem, was ganz, ganz schwierig zu behandeln ist. Und das ist ganz häufig, sage ich mal, oder das belastet viele, ja. Anderer Klassiker aus einer ganz anderen Kategorie ist Tinnitus zum Beispiel, ja, dieses Pfeifen im Ohr oder Schwindel oder im Prinzip ja auch die unspezifischen Rückenschmerzen und so weiter, das sind solche Dinge, da hilft halt alles, was, also es gibt nicht das eine Ding, ich habe einen Grundsatz, ich weiß gar nicht, von wem ich das mal gelernt habe, aber es stimmt einfach, es ist ein Grundsatz, den man sich auch als Patientin und Patient einfach immer merken kann, die Mediziner sind eigentlich relativ simpel gestrickt. Und wenn es für ein und dasselbe Problem zig verschiedene Lösungsansätze gibt, hilft alles ein bisschen und nichts zu wirklich 100%. Weil wenn was 100% hilft und risikoarm ist, machen es alle. So schnell kannst du gar nicht gucken, machen es alle. Ja? Und deswegen kann man auch für solche Dinge, die natürlich belasten ohne Ende, egal ob das jetzt das Schienbeinkantensyndrom ist, ein Tinnitus oder ein Schwindel, ja, was ja auch recht krass ist, kann man viel Geld ausgeben, ja, viel, viel Geld ausgeben, ja, und es ist mit Sicherheit, ich möchte niemandem irgendwas unterstellen, ja, aber die Datenlage fehlt für die allermeisten Dinge eben, ja. Und generell ist es so ein Prinzip, was ich eben meinen Patienten auch immer versuche klarzumachen, gerade um jetzt wieder zurückzukommen auf Schienbeinkanten oder was so Muskel-Skelettschmerzen angeht. Ein Klassiker sind so Einlagen, ja, wenn man sagt, okay, es sind wiederkehrendes Knieproblem zum Beispiel, ein Schienbeinkantensyndrom, und man sagt den Leuten, ja, haben sich mal Einlagen machen lassen, ordentlich. Ja, habe ich machen lassen, habe ich 2 Wochen getragen, das hat ja gar nichts gebracht. Ja, das ist auch kein Gamechanger, ja, aber das bringt dir vielleicht 10-20%, ja. Richtige Übungen zu machen, dich richtig zu belasten, bringt dann nochmal 20%, ja. Vielleicht die Sportart mal eine gewisse Zeit lang zu wechseln und das Laufen sein zu lassen oder das, was einem nicht gut tut, hilft dir nochmal 10%, ja. Und ruckzuck hast du 50% Verbesserung. Aber das ist so dieses alte Phänomen, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Die Leute wollen in der Regel eine Lösung.
Geringstmöglichen Widerstand,
genau,
sozusagen.
Genau, ja. Discomfort, wenig Discomfort. Ja. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Das war ein gutes Wort. Ja. Ja, aber es ist halt so. Ja. Und dieses Erarbeiten und hier hilft es ein bisschen und da hilft ein bisschen, ist ganz schwer zu vermitteln, ja, und auch schwer durchzuhalten. Ja. Ich verstehe das, ja, weil man halt denkt, fuck, ich mache hier zig verschiedene Sachen und komme irgendwie nicht voran. Ja.
Aber es ist der ganz wichtige Punkt, weil, wie du es auch gesagt hast, bei so Muskel-Skelett-Sehnen-Problematiken ist das auch immer wieder, wo ich das von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, höre, wo ich sage, also, oh, okay, da der Schmerz geht jetzt nicht weg, ich habe die Übung jetzt mal 2-3 Wochen gemacht, wo ich auch immer versuche, den Gedanke zu vermitteln, was du auch gesagt hast, es hängen ja so viele Sachen dran, jeder hat andere Heilungsprozesse im Körper, wie sieht der Alltag aus, rein theoretisch kann man sagen, die Ernährung spielt eine Rolle, der Schlaf, wo wir gerade waren, also es sind ja so viele Faktoren, Stress in der Arbeit.
Ja.
Und wenn man überall, wie du auch gesagt hast, ein bisschen ansetzt, ein bisschen was versucht zu optimieren, summiert sich das ja auf. Und
genau.
Ich denke, das ist schon mal ein guter Punkt, guter Ansatz in der Thematik.
Also im Prinzip heißt durchhalten und mittel- bis langfristig Dinge ändern und dann wird es auch besser werden. Ja, ja. Ich meine, ganz formell sei gesagt, dass da natürlich Krankengymnastik, Kühlen, Schonen, diese schon mal erwähnten NSAR, also Ibuprofen, Voltaren und solche Sachen helfen eben auch da wieder, wenn man sagt, okay, ich möchte da jetzt mal Ruhe reinkriegen und ich schon jetzt mal konsequent, dann auch mal konsequent die Medikamente ein paar Tage durchnehmen und nicht so diesen Klassiker warten, bis nicht mehr geht, mit viel schlechtem Gewissen eine halbe nehmen und dann erstmal keine mehr, weil eigentlich will ich gar nichts nehmen, dann kann man es gleich bleiben lassen. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe so einen Leidensdruck, ich nehme jetzt was und ich möchte das unterstützen, diesen entzündungshemmenden Prozess, dann muss man es auch richtig machen. Ja. Genau. Und eben spezifisches Training, das kann man zusammen mit irgendeinem Coach oder mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin mit Sicherheit hinkriegen.
Ich frage mich aber immer bei so Thematiken, okay, wenn man so ein Problem hat, dann ist eine Überlastung irgendwo eingetreten und das ist vielleicht auch ein Gedankengang für diejenigen. Häufig kann es halt sein, klar, Trainingspensum oder Belastungspensum war viel zu hoch. Die Strukturen haben das nicht aushalten können. Dementsprechend wäre das, wie du auch gesagt hast, am Anfang Punkt mal, das auf jeden Fall sein zu lassen. Ein anderer Punkt ist häufig natürlich, dass vielleicht die Muskelgruppe auch was kompensiert hat, was vielleicht andere Partien, wo andere Partien muskulär zu schwach sind. Das sehe ich auch ganz häufig, wenn wir jetzt in den Trainingsbereich schauen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Thema Hüfte oder auch Oberschenkelmuskulatur hin, da ist irgendwas zu schwach. Oder wenn es jetzt ein Laufthema wäre, man hat vielleicht eine schlechte Laufhaltung und dann kompensiert letztendlich da so ein kleinerer Muskel am Ende. Also das Thematiken. Was mir noch gekommen ist bei dem Schema, weil ich wirklich mit 2-3 Leuten da schon mal zu tun hatte, aber das ist ganz klar, das ist jetzt keine individuelle Empfehlung, das war nur meine Erfahrung, was ich schon erlebt hatte, ist auch teilweise tatsächlich Kinesiotaping, dass das bei so Widerstands, bei so lästigen Dingern einfach, die man nicht los wird, weil das quasi einen ganzen Alltag das ein bisschen entlastet und auch das Nervensystem entlastet, dass das teilweise schon geholfen hat, aber das muss man halt immer individuell mal für sich testen.
Genau, das ist der Punkt, ja, weil so kommt man dann immer von so ein paar Dingen. Dadurch, dass da eben nicht den einen Effekt hat, trifft man dann immer auf 2-3 Leute, die sagen, ey, bei mir hat das super geholfen, weil das vielleicht genau diese Maßnahme war obendrauf, die quasi noch dann den Unterschied gemacht hat. Und bei wieder jemand anderem triffst du dir und sagst, das hat mir gar nichts gebracht, aber es war vielleicht die Erstmaßnahme und man hat keine Einlagen, man hat nicht entlastet und so weiter. Ja, das ist eben so, kommst du dann in diese Verwirrtheit rein, ja, was soll ich jetzt machen und was hilft mir jetzt und was hilft mir nicht. Ja. Genau.
Und halt auch nicht zu schnell ungeduldig werden.
Ja, das klar, ist immer also, leichter gesagt als getan, gell? Aber es ist halt einfach so. Ja. Ja, wie in der letzten Folge, der Körperheilungsprozess kann nur optimiert und unterstützt werden, aber eben nicht beschleunigt. Ja, und da ist es halt genauso. Ja.
Ja.
Vielleicht kommt man ein bisschen helfen.
Hoffentlich. Ja. Genau. Gut, jetzt haben wir mal drei Fragen. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, vor allem auch zur letzten Folge, die uns gestellt wurden. Die eine Frage war, wir hatten ja das Thema Antibiotikum angesprochen, beziehungsweise du auch, und mit dem Thema Nutzen, ich sag mal, im Verhältnis zu Nebenwirkungen, wie sehr empfiehlt man das? Und man hat ja auch ein bisschen rausgehört, dass es vielleicht nicht die Wunderpille ist, wie viele vielleicht erwarten oder sich erhoffen, wenn sie zu dir kommen. Und die Frage war in dem Fall, ob du dich, Pascal, in der Verantwortung siehst, weniger Antibiotikum deshalb zu verschreiben oder ob du da, was deine Gedanken dazu sind.
Ja, also prinzipiell sei nochmal gesagt, dass diese Zahlen, die ich da genannt habe, natürlich statistisch errechnete Dinge sind und das nie für den oder die Einzelne zutrifft, weil bestimmt auch viele da draußen sind, die Erfahrung gemacht haben, ich habe ein Antibiotikum bekommen, war am nächsten Tag wieder fit, dann war man der oder die Glückliche, wo das halt funktioniert hat, ja. Aber ich wollte das einfach mal einen realistischen Erwartungshorizont quasi schaffen und das auch mal in Kontext setzen eben, ja. Tatsächlich ist mir ein Fall erinnerlich, wo eine Patientin so sehr auf ein Antibiotikum bestanden ist, dass ganz klar war, wenn sie es nicht bekommt, dann geht sie zu irgendeinem anderen Arzt und lässt sich es verschreiben. Ja, es war eine eher nicht, kann vielleicht, aber man kann einfach auch mal zwei Tage abwarten. Aber es war so ein Druck dahinter und es ist in anderer Form, kommt es relativ ähnlich vor. Das ist jetzt ein Extremfall, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wurde aufgeklärt über alle Risiken, tatsächlich auch bis zu Allergie, allergischer Schock und so weiter und so fort. Und hat auf das Antibiotikum bestanden, hat es bekommen, weil jetzt kein Grund dagegen gesprochen hat, hart, ja. Und hat dann tatsächlich hart allergisch reagiert, ja, und ist dann wirklich mit, also nicht, ist jetzt nicht, war nicht lebensgefährlich, aber es war so eine allergische Reaktion, dass es quasi. Es hat halt unterstrichen, wieso wir damit zurückhaltend sind. Ja. Das ist der eine Punkt. Ja, man will natürlich Nebenwirkungen vermeiden. Nebenbei fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, wenn wir über Allergien und Antibiotika sprechen. Es laufen ganz viele Menschen auch draußen rum, die sagen, ja, ich habe irgendwie eine Antibiotika-Allergie. Ja, ich glaube, Penicillin war da mal was oder Amoxicillin, ich weiß es nicht, ja. Es ist mit Sicherheit ratsam, bei jedem oder bei jeder, wo das im Kopf rumwabert, der Sache nochmal nachzugehen. Ja, weil Penicillin und Amoxicillin sind sehr verwandt und es wird halt keine Ärztin und kein Arzt irgendwie jemandem eins dieser Antibiotika geben, wenn so eine unbestätigte Hypothese im Raum steht. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass man quasi relativ viele Pfeile aus dem Köcher schon draußen hat und eher an die Reserveantibiotika geht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie schlechter sind oder dass die anders sind oder so, aber man braucht sie vielleicht gar nicht. Ja, und häufig stellt sich dann raus, ja, da habe ich irgendwie Durchfall gekriegt oder so. Ja, aber häufig ist es gar nicht ganz klar. Ja, und wenn jetzt irgendwie jemand zuhört, bei dem das nicht ganz klar ist, der dem schon immer mal auf die Spur gehen wollte, es lohnt sich auf jeden Fall für jeden selber, das klar zu kriegen, habe ich wirklich eine Allergie jetzt oder nicht? Ja, weil eben dann das Pensum gleich deutlich erweitert ist. Ja, da gibt es dann auch noch Kreuzallergien und so weiter. Und wenn man das sehr genau nimmt, ist schon echt viel an Antibiotika weg. Aber das mal ganz nebenbei. Die eigentliche Frage, ob ich mich in der Verantwortung sehe, Antibiotika einzusparen, ist ganz klar ja. Weil wir, und das ist halt auch was ich echt krass finde, das kriegt man, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft ist es gar nicht so klar, wie dünn das Eis langsam wird, was die Antibiotikaresistenzen angeht. Ja? Wie viele multiresistente Keime schon da draußen rumwabern und in Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch überall rumwabern, wo wir keine effektiven Antibiotika mehr haben.
Sind das dann Mutationen irgendwie von?
Ja, also Mutationen und oder es findet einfach ein Genaustausch statt oder es ist quasi Selektion. Ja, häufig ist
Okay.
es natürliche Selektion. Evolution könnte man es nennen. Ja, man gibt quasi durch die häufige Antibiotikagabe einen Druck, einen Selektionsdruck auf die Bakterien und die, die sich anpassen, durch Genaustausch oder Mutation überleben. Ja, und die bleiben dann halt auch. Ja, und so potenziert sich das eben immer weiter. Ja. Und also die Luft wird da echt dünner, ja. Du kannst es halt nicht sagen, ja. Es ist halt frustrierend, weil man muss so ins Blaue rein warnen und kann nur sagen, okay, es ist 5 vor 12, aber ich weiß gar nicht, wie schnell die Uhr geht, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz relevantes Thema, ja. Das einzige Glück ist, dass es da noch keine, ich sag mal, hochpathogenen, das heißt, man könnte es umgangssprachlich sehr aggressiven Keime gibt, ja, die wirklich, wirklich krank machen, viel krank machen, ja. Das sind häufig Patienten mit vielen Vorerkrankungen, mit langen Krankenhausaufenthalten und so, die dann für die auch potenziell nicht so schlimme Keime irgendwann gefährlich werden, ja. Aber das fängt halt an der Basis an, ja. Und die Forschung gibt nicht viel her, was die Antibiotikaneuerungen angeht. Und wenn, dann ist es ja auch so, wenn wir jetzt 3 neue Superantibiotika hätten, gebe ich die ja nicht für die Mandelentzündung, ja, weil der kostet dann eine Pulle 4.000 Euro und da brauchst du 3 am Tag und das muss nur über die Vene und über einen, also das ist ja auch nicht
Naja,
praktikabel, ja, also das hilft
klar.
uns ja auch nicht weiter. Das ist cool, weil wir dann zumindest diese Hardcore-Keime irgendwie vielleicht in den Griff kriegen würden, so es denn Substanzen gäbe, aber die gibt's nicht und zumindest jetzt nicht von denen ich weiß, realistisch. Ja, und das heißt, wir müssen gucken, dass wir in dem, was wir alltäglich tun, Antibiotika einsparen. Und deswegen habe ich das auch gesagt, weil es gibt eben Potenzial, Antibiotika einzusparen. Ganz wichtig zu sagen ist, es gibt auch eben nicht humanmedizinisch, also nicht menschenmedizinisch genutzte Antibiotika, einzusparen, ohne Ende in der Tierzucht und so weiter und so fort. Ja, das ist ja noch ein ganz viel größerer Player so was die Antibiotika angeht, aber eben auch bei uns und es gibt halt Berichte, ja, also die Tuberkulose wird immer resistenter. Tuberkulose heißt, du musst ein paar Wochen isoliert auf eine Station und bekommst 4, lass mich lügen, 3, 4 verschiedene Antibiotika, um diese scheiß Tuberkulose irgendwie rumzukriegen und da werden die Resistenzen immer drastischer, ja? Also
Krass,
das sind
ja.
keine Dinge, die irgendwie, ja, oder Syphilis, ja. Die Syphilis wird resistenter, ja. Das Syphilis war so eine Geißel der Menschheit über Jahrhunderte und das Dankbare war das einfache Penicillin, eine Pille Penicillin weg, ja. Forever, also vorerst aber auch da gibt's immer mehr Resistenzen, ja. Und ja, uns gehen halt die Pfeile langsam aus. Ja, und von dem her sehe ich mich eben da in ganz kleiner Verantwortung auch wirklich nur Antibiotika zu geben, wenn sie wirklich angezeigt sind. Und dann auch wirklich das zu geben, was nötig ist. Ja, und nicht irgendwie, sage ich mal, einen gewissen Sicherheitsabstand oder ein breiteres Spektrum abzudecken mit einem Antibiotikum, was eigentlich gar nicht nötig ist. Ja, dass man sie auch nur so lange gibt, wie man sie braucht. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, das soll keine faule Ausrede sein oder irgendwie, nee. Die Leute haben halt auch eine extreme, extreme Erwartungshaltung, ja. Und da wird das Antibiotikum als der Heilbringer häufig gesehen, völlig falsch also an völlig falscher Stelle, ja, und mit völlig falschen Erwartungen, ja. Wie gesagt, weil die Leute müssen halt fit werden, die Leute ziehen ewig rum und haben dann irgendwie das Gefühl, okay, dann nehme ich ein Antibiotikum und dann ist für immer Ruhe, ja. Das heißt, man muss auch irgendwie versuchen, was wir ja hier versuchen, ja, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und ein bisschen dafür zu sorgen, dass auch die Erwartungshaltung an die Antibiotika und an die Therapien und an die Ärztinnen und Ärzte so ein bisschen realistischer werden, ja.
Das finde ich zu dem Thema echt spannend, weil bei mir war es auch immer so,
Ja.
auch im Umkreis, wo ich gehört habe, das war immer diese Erwartungshaltung.
Ja.
Nehme ich halt Worst Case dann Antibiotika so auf die
Genau,
Art, ne?
ja genau. Oder das ist dann, ja, jetzt hilft mir wirklich nichts mehr, jetzt brauche ich ein
Genau,
Antibiotikum. Und
ja.
dann, also ich diskutiere, also täglich, ja, diskutiere, also ich mache nicht jeden Tag bei uns die Infektsprechstunde, Gott sei Dank, weil das ist echt anstrengend. Aber wenn ich es mache, dann diskutiere ich pro Mal mindestens einmal, dass es keinen Grund für ein Antibiotikum gibt. Und in wie viele ungläubige Gesichter ich schaue, ich sage ja auch, dann denke, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, Ich sag, die haben nichts oder die simulieren, das meine ich ja gar nicht, ganz im Gegenteil.
Also, das ist ja eigentlich ein Resultat von Unwissenheit letztendlich wieder.
Denke ich, ja.
Weil das, wenn man es nicht anders weiß, denkt man sich halt, ich will das und der denkt vielleicht, warum willst du mir das halt verschreiben?
Ja, oder es gibt auch, glaube ich, so ein Ranking intern bei den Menschen viel, Virus ist eher so Schnupfen und bakteriell ist eher so Hardcore, ja, viel Fieber und so, ja, ich denke, das ist auch so ein Mythos, der sich irgendwie im Kopf hält, aber das ist ja mitnichten so, also Viren können einen ja viel, viel mehr noch plagen, ja, oder gibt auch Bakterien, die einen jucken einen nicht viel, also es gibt halt alles, ja, und von dem her ist es halt nicht immer sinnvoll und gut und wir müssen gucken, dass wir halt unser Pulver nicht verschießen. Ja, wie schnell Dinge mutieren und sich Sachen ändern können und auf einmal Keime von Tieren zu Menschen und so weiter. Das haben wir jetzt in den letzten paar Jahren gesehen und es ist im Prinzip Klopf auf Holz, ja, ein Wunder, dass es noch nicht bei den Bakterien krasser abgeht, was die Resistenzen und auch die Pathogenität angeht. Ja, aber die Luft wird dünner. Ja, genau. So viel dazu, ja. Vielleicht können wir alle zusammen helfen, Antibiotika nur dann zu nehmen, wenn es sinnvoll ist, weil das ist dann sinnvoll, angezeigt, notwendig und gut, ja. Ich möchte auch, weiß Gott nicht, dass die Leute jetzt irgendwie zu Hause bleiben und denken, also um Gottes Willen, ja. Wie gesagt, alle sollen bitte zu Ärzten und Ärztinnen gehen und sich untersuchen lassen, ja. Weil sie denken, der Fabrizius hat gesagt, das ist ja meistens viral und bla bla. Also so soll es nicht sein, ja. Aber man muss ein bisschen eine innere Erwartungshaltung vielleicht anpassen. Ja, so wie du sagst eben, ja.
Ja. Ja. Aber ich denke, ist einfach mal ein guter Anstoß.
Ja.
Ja. Weil wie gesagt, ich habe das vorher, bevor wir jetzt darüber in den zwei Folgen gesprochen haben, jetzt auch noch niemand mal so aus ärztlicher Sicht das sagen hören. Deshalb denke ich, ist es schon viel wert.
Das finde ich auch verrückt, ja, weil ich meine, es steht in unseren Leitlinien, also in unserem Leitfaden für Halsschmerz der Gesellschaft für Allgemeinmedizin drin. Aber man hat so das Gefühl, ja, es wird, also da steht es so still und heimlich vor sich hin und die Ärzte wissen es eigentlich auch alles, ja, und aber häufig mangelt es an der Umsetzung oder an der Kommunikation zumindest. Ja? Da legen sie sich dann lieber mit ihren Patienten an und sagen, nee, sie kriegen kein Antibiotikum und diskutieren nicht rum oder was weiß ich was, anstatt eben Aufklärung zu machen. Ja? Mhm. Gesundheitliche Aufklärung. Eigentlich gehört ein Schulfach gemacht über gesundheitliche Aufklärung, aber es führt vielleicht zu weit.
Das wäre sinnvoll. Ja. Gut, dann haben wir noch eine abschließende Frage. Und zwar auch noch Frage zur letzten Folge, da bist du einmal auf das rheumatische Fieber in Deutschland eingegangen, hast ja gesagt, dass es selten auftritt, da war einfach die Frage, warum tritt es in Deutschland seltener auf?
Gute Frage, ja. Ich habe jetzt gar nicht so wirklich viel Handfestes gefunden. Ja. Mit Sicherheit spielt es eine Rolle, dass quasi, das sind ja immer statistische Größen, ja, und statistische Größen sind so ein bisschen unbarmherzig, ja, Risikofaktoren und so weiter, die sind total sexistisch, altersfeindlich und als sehr nüchtern, sage ich mal. Und natürlich spricht das Hochtechnologie- und reiche Gesellschaftsdasein mit Sicherheit eine Rolle in irgendeiner Form, ja. Dass wir einfach einen direkteren Zugang zu Ärztinnen und Ärzten haben, dass wir eine bessere medizinische Versorgung haben, dass wir generell einen höheren Hygienestandard haben, dass wir vielleicht trotz alledem, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit rumgeheult haben, uns vielleicht doch ein bisschen mehr schonen, was Infekte angeht oder einfach doch besser aufgeklärt sind, was Verhalten mit Infekten angeht. Aber einen handfesten Punkt kann ich jetzt da nicht nennen. Ja. Aber es gibt häufig solche Unterschiede, ja. Ja, es ist, keine Ahnung, zum Beispiel auch ein hohes Einkommen der Eltern ein Risikofaktor für Asthma bei Kindern oder so, ja, da denkt man sich immer, Alter, aber ja, diese Statistiker sind halt relativ nüchtern, ja, sind halt Mathematiker, ja. die bewerten das nicht nach Ethik und Moral, sondern, das darf man so nicht sagen, ne? Aber die Zahlen sind weder ethisch noch moralisch, sag ich mal so. Rum. Ja, so vielleicht. Okay.
Ja, gut.
Ja.
Naja. Sehr schön, dann würde ich sagen.
Dann haben wir das Addendum zur letzten Folge.
Ja. Aber was mir noch ganz, was ich vergessen hatte am Anfang zu erwähnen, wir haben eine Jubiläumsfolge. Es ist die 10. Folge.
Echt?
Die
wir Ach, krass. Haben.
Ja.
Verrückt.
Also zu dem Zeitpunkt, wo die jetzt rauskommt, auch ja. schon.
So schnell vergeht die Zeit.
Ja.
Ja, cool. 10 coole Folgen auf jeden Fall. Mir macht es echt viel Spaß. Ich freue mich, wenn Feedback kommt. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und Kritik, konstruktive Kritik und so. Also es macht Spaß, ja. Es kommt guter Zuspruch und dann hat man auch das Gefühl, sage ich mal.
Und dass, bewirkt irgendwas.
Ja, genau. Wie gesagt. Ja, cool.
Sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir mit den Fragen ein bisschen mehr Klarheit schaffen konnten und wir bedanken uns an der Stelle wieder fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Tag. 3, 2, 1, out.